So, guten Morgen. Ich bin gestern Nacht dann von der Schweigmühle hergefahren, um hier zu predigen. Die anderen sind noch da, also wir sind dieses Wochenende mit 25 Leuten aus der Jugend, Ältesten- und Leitungskreis zusammen, um gemeinsam über das Thema Heiligung nachzudenken. Irgendwie fanden wir das ein passendes Thema für so ein Wochenende, weil es doch sehr vielschichtig ist und auch das Leben wirklich betrifft. Und dann dachte ich, naja, wenn wir jetzt schon da mit denen über das Thema Heiligung nachdenken, es war auch ein sehr, sehr guter und schöner Austausch, dann dachte ich, naja, das passt auch irgendwie für die heutige Predigt. Zum Anfang müssen wir aber erstmal klären, was bedeutet das Wort heilig überhaupt? Was ist das eigentlich? Heilig bedeutet im wörtlichen Sinn abgetrennt oder abgesondert. Also abgetrennt von dieser Welt, abgetrennt von allem Sündigen, abgesondert für Gott. Manche kennen von euch bestimmt dieses Zeichen, das heißt Yin und Yang. Und das bedeutet, dass in jedem Bösen etwas Gutes steckt und in jedem Guten etwas Böses. Und ich denke, die meisten von euch werden schon merken, okay, das ist nicht eine biblische Vorstellung. Das ist alles andere als biblisch. Weil wer heilig ist, ist ganz abgetrennt vom Bösen. Da schwingt nicht noch so eine kleine Nuance Böses mit oder so, sondern das ist ganz abgetrennt von allem Bösen. Unter dem Begriff Heiligung haben vielleicht viele von euch unterschiedliche Vorstellungen. Und wer den Begriff hört, Heiligung, könnt ihr auf den Gedanken kommen, naja, man macht sich selber irgendwie heiliger. Und das wäre schon in den allermeisten Religionen der Fall. Streng dich an, sei brav und dann wirst du heiliger. Aber das meine ich jetzt hier nicht. Wir Menschen können uns nicht vor Gott wirklich heiliger machen. Die Bibel ist ganz klar darin, dass wer vor Gott Buße tut, also seine Schuld bekennt, ihn um Vergebung bittet, auch Vergebung bekommt. Den Vers habe ich schon oft gelesen und ich werde ihn auch noch oft lesen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir Menschen können das Böse nicht einfach von uns abtrennen. Das macht Gott. Gott reinigt uns und Gott heiligt uns. Wer Jesus als seinen Herrn und Retter annimmt, der ist ein Kind Gottes und der ist nicht nur ein Kind Gottes, sondern auch ein Heiliger. Paulus spricht von den Heiligen in Korinth, den Heiligen in Ephesus, in Philippi, in Kolossä und so weiter. Er schreibt Briefe, die adressiert sind an die Heiligen in Christus. Er spricht davon, dass man sieht Philemon, dass der Philemon Liebe zu allen Heiligen hat. Es wird auch deutlich, dass kein Papst oder Kirchenkonzil Menschen heilig spricht, sondern dass Gott alle Gläubigen zu Heiligen macht. Da heißt es hier zum Beispiel in 1. Korinther 6, und solche sind etliche von euch gewesen, also davor ging es um viele schlechte Dinge, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Also die Bibel ist wirklich klar darin, wenn du an Jesus gläubig bist, dann bist du ein Heiliger. So sieht Gott dich. Weil die Sünden sind dir vergeben. Er schaut dich nicht an und sieht die Sünden, sondern er sieht ja jemanden, der hier, wie es hier steht, abgewaschen ist, der geheiligt ist, der gerechtfertigt worden ist. Ja, von daher darf ich auch wissen, ich darf als ein heiliger Mensch zu dem heiligen Gott in den Himmel kommen. Da gibt es dann keine Schuld mehr, nichts, was unter den Teppich gekehrt wurde, nichts, was irgendwie einem noch zu Last gelegt werden kann. Nein, man ist vollkommen rein vor Gott. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn Jesus dir vergeben hat, ist alles vergeben, alles weggewaschen. Nicht die kleinste Anklage kann erhoben werden. Das ist der Status, den ein Gläubiger vor Gott hat. Ich finde es sehr ermutigend, wenn wir selber mal versagen oder wenn man auch über die eigenen Fehler in der Vergangenheit grübelt und nachdenkt und vieles wieder hochkommt. Es ist ermutigt, ja, mir das immer wieder in den Kopf zu rufen. Gott hat es vergeben. Ich bin heilig. Ich finde es auch sehr ermutigend, wenn man sich minderwertig vielleicht oder schlecht fühlt. Ich bin heilig. Vielleicht kommt manchen von euch der Gedanke komisch vor, dass man sagt, ja, dass Gläubige wirklich Heilige sind. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dich jetzt immer mit Heiliger anspreche? Also guten Morgen, heiliger Jakob. Hallo, heilige Frieda. Wie geht's dir, heiliger Manuel? Also kannst du mal selber in deinem Kopf mal überlegen, wie es mit deinem Vornamen wäre, wenn ich hier reinkomme und die Leute sagen, hallo, heiliger Michael. Na, also irgendwie, es klingt komisch und es klingt für uns ungewohnt, aber das ist unser Status vor Gott. Paulus sagt auch, grüß die Heiligen in Christus. Aber warum fühlt sich das jetzt komisch an, wenn man sagt, hallo, heiliger Michael? Naja, also ich denke aus zwei Gründen. Zum einen, weil die katholische Kirche ja offizielle Heilige nochmal offiziell anerkannt hat. Also da, die haben das ja sehr stark mit den Heiligen, die für Dinge verantwortlich sind. Aber hauptsächlich weiß man, mein eigenes Leben, wenn ich in meinen Alltag schaue, ist überhaupt nicht so heilig, wie es sein sollte. Und hier sehen wir eine Spannung. Auf der einen Seite ist man heilig vor Gott, so sieht uns Gott, ist der Status vor Gott. Auf der anderen Seite mein jetziger Zustand als Mensch. Und da weiß jeder selber, da gibt es genug, was alles andere als heilig wirklich ist. Und so werden wir aufgefordert, heilig zu sein. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dann als Beispiel, dass ihr die Unzucht meidet. Und an vielen Stellen sehen wir eben, wir sind heilig, aber wir sollen in der Heiligung leben. Man könnte also Heiligung mit dem Satz zusammenfassen, lebe, was du bist. Also damit meine ich nicht, lebe als ein Sünder und lebe das aus, sondern lebe diesen heiligen Zustand, den du vor Gott bist. Also weil ich weiß, dass ich in Jesus heilig gesprochen bin, will ich auch dementsprechend leben. Sonst bin ich ja zwiegespalten, vor Gott heilig und ich lebe aber ganz anders. Das geht ja nicht. Eigentlich der Gedanke ist, dass ich dem Status entsprechend auch lebe, Gott entsprechend lebe. Und an einer anderen Stelle heißt es, dass Gott ist heilig und deswegen sollen wir heilig sein. Also klar, ich will die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen und er ist heilig und ich will da dazu passen. Gott ist wundervoll, ich will ihm ähnlich werden. Und deswegen will ich auch, obwohl mein Status im Himmel heilig ist, will ich auch, dass das in meinem Leben wirklich sichtbar wird. Genau, man sieht es hier, was ich gerade gesagt habe, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Aber ich denke, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sage, dass wir nicht sündigen sollen, dass wir in der Heiligung wachsen sollen, dass wir immer mehr so werden sollen, wie es Gott und Jesus ist. Und ja, vielleicht sagt ihr jetzt, ja, das versuche ich doch schon seit 20 Jahren, aber es klappt immer noch nicht so richtig. Und ich meine, es wird nie ganz auf dieser Erde klappen. Auch bei Paulus sieht man, wie er mit seinen Sünden auch gekämpft hat. Und solange wir hier auf der Erde sind, werden wir mit Sünden kämpfen. Das hat im Himmel mal ein Ende, da hört es dann auf, aber hier auf der Erde ist und bleibt das wirklich ein Prozess. Aber die Frage ist trotzdem, wie mache ich das, dass es vorangeht? Wie kann ich in der Heiligung wachsen? Wie kann ich immer mehr so leben, wie es Jesus will? Wie kann ich in meinem Alltag weniger sündigen? Wie mache ich das überhaupt? Schaut mal her, hier habe ich einen Baum für euch. Und dieser Baum, ich habe das jetzt mal vereinfacht dargestellt, da hängen grüne Früchte, die sieht man ein bisschen schlechter hier im Baum, und auch rote Früchte, also das steht für gute und schlechte Früchte. Und in diesem Bild ist man selber, also du persönlich, dieser Baum und du hast in deinem Leben gute Dinge, die Gott vielleicht schon gefallen und aber auch schlechte Dinge, die Gott nicht gefallen. Und dieser Heiligungsprozess wäre jetzt immer mehr von diesen guten Früchten und immer weniger von den schlechten zu haben. Naja, wenn du das jetzt machen willst, ist jetzt die Frage, wie mache ich das? Also zum einen, wenn du jetzt so ein Baum bist, könntest du grüne Farbe nehmen und einfach diese roten Früchte grün anstreichen. Also dann tut man so, als ob man eigentlich nur grüne Früchte hat. Also das wäre eigentlich Ja, irgendwie, man leugnet die Tatsachen. Man, wenn dann andere auf dem Baum schauen, denkt man, oh, da hat der grüne Früchte, aber innen drin ist es eigentlich komplett verdorben. Und das machen in der Realität Leute, wenn sie Sünden kleinreden, ja, oder verstecken oder gar manche betiteln auch Sünde als etwas, ist ja gar nicht schlimm, ist ja gar keine Sünde. Also die haben zwar schlechte Früchte, aber sagen, nee, das sind ja eigentlich gute Früchte, das macht ja gar nichts. Also dieses Leugnen, nee, das in meinem Leben, das passt doch. Einfach so tun, als ob es gute Früchte wäre. Ist klar, das bringt nichts, wenn ich eine Frucht anmal, wird sie noch lange nicht eine andere Frucht, hat nur eine andere Farbe. Eine andere Möglichkeit wäre es jetzt, die grünen Früchte weiter nach vorne zu hängen und die schlechten Früchte weiter nach hinten, hinter die Blätter, hinter die Äste. Einfach, die sind zwar da, aber ich verstecke sie lieber. Also das wäre dann eine fromme Fassade, ein frommes Theaterspielen. Und auch diese Möglichkeit ist sehr schlecht. Also stellt euch mal vor, wir als Gemeinde wären so. Wenn jeder alles Schlechte versteckt, alles versteckt, mit dem er zu kämpfen hat, und hier tut, als ob er der schöne Christ ist, als ob man das Leben im Griff hat und dann ja, einfach Theater spielt. Das wäre wirklich tragisch. Also verstecken ist irgendwie auch keine gute Strategie. Wir hatten jetzt gestern Abend, hatten wir mit den Jugendlichen dann Gesprächsgruppen gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, ja, was hilft euch oder wie geht's euch in der Beziehung zu Jesus im Alltag? Also wie kann ich nah bei Jesus sein? Und irgendwie in den ganzen Gesprächen ist ja eigentlich dann rausgekommen, jeder kämpft ja damit, dass er sagt, oh, ich würde gerne mehr Bibel lesen, ich würde gerne mehr beten, oh, ich habe irgendwie Sünden, mit denen ich kämpfe. Uns geht es da allen gleich. Ich glaube, hier sitzt keiner, der sagt, also, ja, Gebet, Bibel lesen, das mache ich super, ich lese eigentlich zu viel schon fast in der Bibel. Also das fällt mir gar nicht schwer, im Alltag mit Gott zu leben. Also so ist ja keiner. Also ich würde es mir wünschen, wenn wir so wären, aber gerade weil wir alle noch in dieser Heiligung wachsen müssen, wäre es schade, wenn wir einfach diese schlechten Dinge verstecken würden. Und eine dritte Möglichkeit wäre jetzt, dass man sagt, okay, ich will es nicht leugnen, ich will es nicht verstecken, ich streng mich jetzt richtig an, um eben bessere Früchte zu bringen. Also noch mehr Druck. Aber das Problem ist, Druck hilft vielleicht kurzfristig, aber langfristig wird es eigentlich nur zur Frustration führen. Und dann merkt man, es klappt nicht und dann kann es dazu führen, dass man doch irgendwie wieder das Handtuch wirft oder da frustriert ist. Bestimmt gibt es noch mehr schlechte und falsche Möglichkeiten, mit diesen schlechten Früchten umzugehen. Aber diese Methoden, die machen die Gemeinde und einen selber kaputt. Sünde zu tolerieren oder einfach zu behaupten, dass es gut ist, ist ja eigentlich Gift für einen persönlich und für die Gemeinde. Frommes Theaterspielen, habe ich auch gesagt, hilft auch nichts. Und wenn man sich nur einfach viel anstrengt, führt es eigentlich zu Gesetzlichkeit. Da merkt man, ja, das Anstrengen wird schwierig, also brauche ich Regeln und noch mehr Regeln, dass ich ja nicht irgendwie da was falsch mache. Und jetzt kommt aber die eigentliche Frage, was wäre der richtige Weg? Wie kann ich denn jetzt nun gute Früchte tragen? Und dazu lese ich mal zwei Bibelstellen. Aus Galater 5 ist eigentlich so die Kernstelle. Da heißt es, offenbar sind die Werke des Fleisches, also die roten Früchte, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und jetzt heißt es aber, jetzt sieht man die grünen Früchte, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Merkt ihr, hier steht nicht, die Früchte der harten Anstrengung sind Liebe, sondern die Frucht des Geistes. Das finde ich schon mal interessant. Und man sieht eigentlich, diese oberen Sachen, diese schlechten Dinge, die will eigentlich keiner von uns haben. Also ich weiß nicht, wer hier sitzt und sagt, also die obere Liste, die klingt ja super. Also nee, eigentlich jeder will ja diese untere Liste haben. Also als Mensch, ich will ja Liebe haben, ich will Friede, lang, also Geduld und ich will gütig sein, ich will treu sein und so weiter. Und dann sehen wir ein paar Verse eben davor, da steht eigentlich der Schlüssel darin. Da heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Also man sieht, die Lust des Fleisches ist eigentlich das Fleisch im Neuen Testament, ist die sündige Natur, also das sündige Innere. Und, oder die Lust des Fleisches, wenn man sie vollbringt, ist eigentlich diese schlechten Früchte. Und hier steht eben, wandelt im Geist, so werdet ihr nicht diese schlechten Früchte haben. Ja, wandelt im Geist, ist jetzt vielleicht irgendwie eine komische Formulierung oder nicht gleich so verständlich. Was es heißt, im Heiligen Geist zu wandeln, sehen wir gleich. Ich will noch die andere Kernstelle aus Johannes 15 lesen. Da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also da sagt Jesus uns eigentlich, wie wir auch gute Früchte tun können. Da sagt er, er stellt sich als der Weinstock vor, also das ist jetzt ein bisschen anderes Bild wie hier der Baum. In dem Bild ist Jesus der Weinstock und wir sind die Rebe, die Frucht. Und da sagt er im Prinzip, ja, das, was wir tun müssen, ist am Weinstock bleiben. Wenn wir getrennt vom Weinstock sind als Frucht, wenn du eine Frucht abschneidest und sie neben den Baum legst, die wird nicht weiter wachsen, die wird kaputt gehen. Und da sagt Jesus eigentlich, wir sollen in ihm bleiben, wir sollen nah bei Jesus bleiben. Und dann, wenn wir eben mit dem Weinstock verbunden sind, dann tragen wir gute Früchte. Also dieses im Heiligen Geist wandeln oder ja als Rebe am Weinstock bleiben, in Jesus bleiben, meint eigentlich das, bleibe nah bei Gott. Leb deinen Alltag mit Gott. Die wichtigste Aufgabe, wie gesagt, einer Weinrebe ist es, mit dem Weinstock verbunden zu sein. Der Weinstock liefert die nötigen Nährstoffe und der wirkt eigentlich das Wachstum. Wer in seinem Alltag nah bei Gott bleibt, bringt gute Früchte. Und das klingt jetzt vielleicht geistlich irgendwie, aber es ist eigentlich ein ganz natürliches Prinzip. Womit du Zeit verbringst, das wird dich prägen. Wenn du den Großteil deines Alltags ja mit Arbeit, wenn der mit Arbeit gefüllt ist, wenn die Freizeit mit Fernsehschauen, TikTok, Instagram, Netflix und so weiter füllst, ja, dann prägt dich das. Wenn du deinen Freundeskreis so auswählst, dass eigentlich keiner an Gott glaubt und du eigentlich mit denen immer im Wirtshaus sitzt, ja, dann wird dich das prägen. Und es ist ganz klar, da, mit dem du dich füllst, das wird dich prägen. Deine Freunde, deine Bekannten, dein Umfeld wird dich prägen und auch das, was mit dem du dich ja tagtäglich beschäftigst. Und zum Beispiel mit dem Baum, um zu dem Beispiel zurückzukommen, wenn der Baum seine Wurzeln in einem richtig guten Boden hat, dann kann er wirklich auch gute Früchte bringen. Wenn man einen Baum auf Schotter, auf Kies, auf Sand pflanzt, dann wird da nichts Gescheites wachsen. Aber wenn ein Baum eine gute Erde hat, wo er wirklich wachsen kann, dann wird er gute Früchte bringen. Und so ist es eigentlich auch bei uns. Wenn wir uns nur geistlich in Sand und Kies aufhalten, dann wird es schwierig mit dem Wachstum. Jetzt ist aber auch die Frage, okay, einfach nur nah bei Gott bleiben, das klingt ja auch irgendwie fast zu einfach, um wahr zu sein, aber wer im Alltag schon mal versucht hat, nah bei Gott zu bleiben, der merkt, ja, auch das ist nicht so ganz einfach. Vom Prinzip her ist es klar, wer gute Früchte bringen will, muss nah bei Gott sein. Aber der Alltag ist doch so voll mit vielen anderen Dingen. Ich will mir jetzt Zeit nehmen, einige Sachen zu nennen, die dazu führen, dass wir nah bei Gott sind. Und vielleicht entdeckst du ja das ein oder andere für dich, was du gut in deinen Alltag integrieren kannst. Vielleicht sind bei diesen Tipps und Tricks irgendwie nichts für dich dabei. Den Jugendlichen habe ich gestern ermutigt zu sagen, schaut, dass ihr für euch eure Beziehung zu Gott so gestaltet, dass sie zu euch passt, dass sie zum Alltag passt und dass ihr Freude dran habt. Bis ich rausgefunden habe, wie ich in der Bibel lesen kann mit Gewinn, mit Freude, dass ich das gerne mache, es hat seine Zeit gedauert. Und ich will euch ermutigen, jeder hat einen anderen Alltag, jeder hat eine andere Persönlichkeit, ein anderes Umfeld. Versuch aber, Wege zu finden, wie du im Alltag das wirklich leben kannst. Wer nah bei Gott sein will, ja, muss in der Bibel lesen. Die Bibel ist Gottes Wort, und das ist eigentlich das ganz klar. Und es ist kein Geheimnis für Christen, dass es gut ist, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Das ist das tägliche Brot eines Gläubigen. Und so heißt es in Psalm 119, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Also da ist eigentlich genau die Frage, ja, wie wird ein junger Mann, wie schafft er das jetzt, den Weg unsträflich zu gehen? Ja, indem er seinen Weg, sein Leben an Gottes Wort ausrichtet und danach lebt. Das trifft irgendwie den Nagel auf den Kopf. Ja, es ist gut, über Gottes Wort nachzudenken, darin zu lesen und darin wirklich verwurzelt zu sein. Jetzt die Frage, okay, wie kann man das tägliche Bibellesen in den Alltag integrieren? Da wäre mein erster Tipp, wenn du sagst, oh, eigentlich, also Bibellesen im Alltag mache ich eigentlich sehr selten. Irgendwie ist der Alltag so voll. Da ist mein Tipp, dass man wirklich kleine Schritte geht, aber dafür treu bleibt. Also nimm dir nicht vor, gleich in einem Jahr die Bibel durchzulesen, 3 Kapitel oder 4 jeden Tag, und dann schaffst du es mal nicht, dann musst du schon 8 lesen und dann nach 3 Tagen ist eben wieder vorbei. Nee, wenn du sagst, du hast Schwierigkeiten, jeden Tag in Gottes Wort zu lesen, dann nimm dir nur einen ganz kleinen Abschnitt vor. Vielleicht vor der Arbeit, vielleicht nach der Arbeit, aber da, also dann, wenn es passt. Aber schau, dass du diesen kleinen Abschnitt wirklich treu und täglich dann auch liest. Es muss nicht ein ganzes Kapitel sein, aber Stück für Stück. Und dann, wenn man merkt, okay, das ist ganz gut in den Alltag integriert, das ist meine Gewohnheit geworden, ein bisschen mehr lesen kann man dann leichter. Und als ich zum Beispiel in Traunreuth im Fitnessstudio angefangen hat, hat ja auch der Trainer gesagt, also versuch bloß nicht 5-mal die Woche zu kommen. Versuch es erstmal 1 oder 2-mal, und wenn du das schaffst, dann kannst du öfters kommen. So viele sind da, die sagen, ich komme 6-mal die Woche, und dann siehst du sie 2-mal und dann sind sie weg. Also kleine Schritte gehen kann wirklich auch helfen. Ja, und auch die Bibel in den Alltag immer mehr zu integrieren, ist gut und wichtig. Also zum Beispiel Bibelverse auswendig lernen. Es muss ja auch nicht die große Masse sein, aber wenigstens einen Vers zum Beispiel an den Badezimmerspiegel kleben, den man sich beim Zähneputzen immer durchliest. Das sind so Kleinigkeiten, das kostet einen nicht viel, das kostet keine Zeit, Zähneputzen musst du sowieso, aber es führt dazu, dass du da schon mal mit deinen Gedanken bei einem Bibelvers bist. Oder man kann sich auch, wenn man viel Auto fahren muss zur Arbeit oder so, vielleicht auch eine Hörbibel kaufen, wo man einfach Bibeltexte auch sich einfach anhören kann. Oder natürlich, man hört sich Predigten an, da geht es natürlich auch ums Wort Gottes, wenn es eine gute Predigt ist. Also fülle deinen Alltag irgendwie mit dem Wort Gottes, mit kleinen und großen Bausteinen, aber das soll eigentlich das sein, was uns irgendwie durch den Alltag begleitet. Als zweites Kerngebiet ist natürlich das Gebet. Beim Bibellesen spricht Gott zu uns und im Gebet antworte ich ihm. Wie viel betest du am Tag? Also ich muss bekennen, dass ich viel zu wenig im Gebet bin. Also kleinere Gebete habe ich schon immer wieder im Alltag, wo ich Gott auch das sage, was mich irgendwie stört, was mich bewegt und so weiter. Das schon, aber jetzt eine Gebetszeit, wo ich vor Gott die Anliegen bringe oder wirklich intensiver mit ihm rede, finde ich sehr herausfordernd. Da ist Jesus natürlich uns ein Vorbild, da heißt es, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Also auch Jesus musste sich in seinem Alltag irgendwie die Zeit freischaufeln, irgendwas machen, damit er ins Gebet gehen kann. Und ich bin sehr froh, dass es mittwochs die Gebetsstunde gibt. Da hat man wenigstens schon mal 1 Stunde in der Woche, wo man sich wirklich aufs Gebet konzentrieren kann. In meinem Alltag hat es auch geholfen, eine lange Zeit Gebetsspaziergänge zu machen, um wirklich da mich zu konzentrieren. Und auch da ist es so, da gibt es keine Musterlösung, kein Patentrezept. Auch das ist etwas, was man irgendwie, wo man Wege finden muss, es in seinen Alltag einzubauen. Ich meine, wer gerne Musik hört zum Beispiel, kann sich gute Lieder anhören. Und das sind ja oft auch Gebete. Die Lieder sind oft Lob Gottes und gute Gedanken. Und diese Lieder mitzusingen, das kann auch wirklich Lob Gottes und eigentlich Gebete an Gott sein. Also auch dadurch die Musik, die man hört, wenn man ein Mensch ist, der gerne Musik hört, auch durch die Musik kann man wirklich sich mit Gutem füllen. Als drittes ist die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Ich habe vorher gesagt, deine Freunde, dein Umfeld wird dich als Mensch beeinflussen. Das geht im Positiven und im Negativen. Also da heißt es in Hebräer 10, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag des Herrn naht. Also hier ist es, ja, lasst uns einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und die Versammlungen nicht verlassen. Ist klar, wenn man in einem Feuer ein Stück Holz rausnimmt und zur Seite legt, das wird irgendwann ausgehen oder längst nicht so hell brennen, wie wenn es im Feuer mit dabei ist. Die Gemeinschaft mit den Gläubigen ist sehr wichtig. An dieser Stelle will ich nochmal Werbung für die Kaffeetrinkaktion machen, die wir letzte Woche hatten. Danke an alle, die mitgemacht haben, und man sieht, es sind schon mal mehr wie das letzte Mal. Und ich habe wirklich echt nur gutes Feedback bekommen. Und ich habe es immer wieder gehört, dass Leute gesagt haben, also wenn man mit Gläubigen zusammen ist, ist es doch irgendwie eine ganz andere Qualität der Gemeinschaft. Und ihr seht, die Gruppenkonstellationen, die so hätten sie sich vielleicht nicht getroffen. Aber bei diesen Treffen, es war wirklich bei allen Gruppen sehr, sehr schön, sehr erbauend und ermutigend. Also wir wollen das im Frühjahr oder irgendwann nochmal machen. Von daher, solche Dinge helfen uns einfach, ja, Gastfreundschaft zu üben. Und an der Stelle danke nochmal an alle, die mitgemacht haben. Und dann ist noch der Punkt Jüngerschaft. Zählt eigentlich auch zur Gemeinschaft mit dazu, aber ist nochmal ein bisschen verbindlicher. Also in Jakobus 5 heißt es nämlich, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Und das ist natürlich, das geht jetzt hier als ganze Gemeinde irgendwie schwierig, aber es ist gut, wenn wir wirklich eine Person haben, manche nennen es Zweierschaft, manche Jüngerschaft oder so, eine Person haben oder mindestens eine, wo wir uns regelmäßig treffen, gemeinsam unterwegs sind, auch die Sünden bekennen, sagen, hey, schau mal, das läuft schief in meinem Leben, lass uns gemeinsam dafür beten, kannst du mir da helfen? Also gemeinsam mit Jesus unterwegs zu sein. Und als letztes will ich noch die Mitarbeit nennen. Wenn man in der Gemeinde mitarbeitet, hilft es, seinen Alltag mit Gutem zu füllen. Ich meine, mich persönlich treibt es oft ins Gebet, wenn ich meine eigene Unfähigkeit in vielen Bereichen sehe. Und da sehe ich, oh, ich habe jetzt eine Aufgabe und ich merke, ich kriege das nicht hin. Und das treibt mich ins Gebet. Und auch wenn ich zum Beispiel einen Kindergottesdienst vorbereite, bin ich ja genauso herausgefordert, mich erstmal mit dem Bibeltext auseinanderzusetzen und schauen, was da wirklich steht. Oder wenn ich mir Zeit nehme, um hier die Räume zu putzen, ja, dann verbringe ich meine Zeit mit etwas Gutem. Nebenbei, wenn man der Typ dafür ist, kann man da auch noch sich eine Predigt anhören oder irgendwie gute Musik hören oder so. Aber man füllt seinen Alltag mit guten Dingen. Und natürlich hilft es auch, das eigene Glaubensleben gesund zu halten, weil man sich nicht nur um sich selber dreht, sondern den Blick nach außen richtet, wo kann ich mit anpacken. Also das ist irgendwo mit anzupacken, ist auf jeden Fall sehr gesund und sehr wichtig für einen Gläubigen. Und das waren jetzt nur ein paar Punkte, wo ich dachte, okay, das sind so Kernpunkte, wie man nah bei Gott bleiben kann. Keiner wird es perfekt schaffen, aber ich will euch ermutigen, Schritt für Schritt in eurem Alltag näher zu Gott zu gehen, ja, Gott zu suchen. Das Thema war ja Heiligung. Wir hatten am Anfang gesehen, dass es Heiligung bedeutet, dass wir so leben, wie es unserem Status entspricht. Und dann hatten wir eben den Vers gesehen, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und das wünsche ich uns, dass wir mit Gott unterwegs sind, und dass immer mehr gute Früchte entstehen. Nicht, weil wir die schlechten verstecken oder anmalen oder sowas, sondern weil wir nah bei Jesus sind und er Gutes in uns wirkt. Lasst uns da als Gemeinde gemeinsam diesen Weg gehen. Amen.